Herzlich willkommen zum Fellbrück-Wissenschaft-Podcast im Fellbrück-Magazin. In dieser Episode unterhalte ich mich mit Eva Kocher über ihren Band »Das andere des Arbeitsrechts«, der kürzlich bei Fellbrück-Wissenschaft erschienen ist. Wir sprechen unter anderem darüber, wie die Kategorie des Geschlechts im Recht allgemein und speziell im Arbeitsrecht bearbeitet wird, über die Entwicklung des Arbeitsrechts und der feministischen Rechtstheorie und über die Rolle der Rechtswissenschaften in Bezug auf Gesellschaft und Rechtspraxis. Ich wünsche viel Vergnügen mit dem folgenden Gespräch. Ja, guten Morgen, Frau Professor Kocher. Schön, dass es geklappt hat. Bevor wir starten, möchte ich Sie zunächst einmal bitten, sich bitte kurz vorzustellen.
Ja, guten Morgen, Herr Gude. Mein Name ist also Eva Kocher, das hatten Sie schon gesagt. Ich bin Professorin an der Europa-Universität Viadrina und dort fürs Arbeitsrecht zuständig, also an der juristischen Fakultät. Und ich beschäftige mich schon sehr lange mit Fragen von Geschlecht und Arbeit, Geschlecht und Arbeitsrecht, feministisches Arbeitsrecht und das immer auch irgendwie in interdisziplinären Zusammenhängen. Ich habe jetzt auch meine Arbeitseinheit als Center for Interdisciplinary Labor Law Studies bezeichnet, um das ein bisschen deutlicher zu machen, diesen interdisziplinären Ansatz.
Ja, alles klar, vielen Dank. Wir sprechen heute über Ihr Buch, das kürzlich bei Fellbrück Wissenschaft erschienen ist. Übrigens auch Open Access. Es heißt Das andere des Arbeitsrechts, Perspektiven feministischen Rechtsdenkens. Und ja, ich würde einfach mal mit so einer grundsätzlichen Frage einsteigen. Wenn wir von feministischem Rechtsdenken reden, dann könnte man ja durchaus das als eine bewusste Provokation auffassen an das Recht. Und weil ja angezweifelt wird, dass dieser Universalitätsanspruch, mit dem das Recht ja auch immer auftritt, so gar nicht eingelöst ist oder sogar gar nicht eingelöst werden kann.
Grundsätzlich ist das ja eine der Hauptansprüche des Rechts, nämlich Gleichheit zu gewährleisten und Gleichheit auch zu verwirklichen in Gesellschaften. Und insofern würden wahrscheinlich alle Juristinnen und Juristen sagen, das Recht soll Gleichheit gewährleisten und genau darum geht es. Und die Besonderheit von feministischen Ansätzen ist, dass sie eben sagen, wir müssen die Art und Weise auch, wie Gleichheit gedacht ist, in Gleichbehandlung gedacht wird, hinterfragen. Und das ist tatsächlich eine Provokation. Man sagt, wir müssen stärker über Grundsätzliches, wie das Recht grundsätzlich funktioniert und welche Auswirkungen es auch hat, nachdenken und uns das genauer anschauen. Und das wird durchaus auch von vielen Kolleginnen und Kollegen als Provokation verstanden.
Ja, in dem Buch ist auch ein interessanter Artikel abgedruckt. Es ist ein Rezensionsaufsatz, in dem Bücher von Ute Gerhardt und Ratner Kapur gegenübergestellt werden und damit, also so habe ich das zumindest verstanden, auch zwei Ansätze in den Perspektiven der Reform einerseits, der radikalen Kritik des Rechts andererseits verhandelt werden. Vielleicht kann man das so sagen. Oder so zuspitzen. Ja, wie stehen Sie zu dieser vielleicht von mir etwas provokant vorgetragenen Gegenüberstellung?
Ja, ich fand es interessant, dass in einem Jahr zwei Bücher, die sich beide mit feministischer Rechtstheorie beschäftigen, die so ganz, ganz unterschiedlich herangehen. Also Ute Gerhardt, die schon sehr, sehr lange in Deutschland war, eine der ersten, man sagen, feministischen ForscherInnen zum Recht, auch aus einer historischen Sicht, und Ratner Kapur, die im Vereinigten Königreich arbeitet, aber familiär einen Hintergrund und biografisch auch aus Indien hat und die ganz stark postkolonial daran geht. Und ich fand es interessant, das miteinander ins Gespräch zu bringen, und zwar gar nicht unbedingt mit dem Gegensatz, den Sie jetzt formuliert haben. Er sagt einerseits reformorientiert, andererseits mit so einer grundsätzlichen Kritik. Man könnte schon sagen, dass auch Ute Gerhardt grundsätzliche Kritik am Recht formuliert. Und auf der anderen Seite ist auch Ratna Kapoor eine, die immer mit NGOs zusammengearbeitet hat, die immer auch konkrete Gerichtsverfahren unterstützt hat, also die durchaus auch Vorstellungen zur Reform des Rechts hat. Aber sie haben beide theoretisch ganz andere Ausgangspunkte und man sieht daran auch die Entwicklungen des Feminismus, weil der Ansatz von Ute Gerhardt eben doch steht für eine Generation von Feministinnen und Feministen, Männern und Frauen aus den 80er und 90er Jahren, die große Hoffnungen auf das Recht setzen, die Ungleichbehandlungen, die es in sich auch kooperiert hat, aber doch zu überwinden. Während Ratna Kapoor eben eine postkoloniale Perspektive ganz stark formuliert und eine diskurskritische, machtkritische Perspektive formuliert, die das Recht als solches, als Instrument der Subjektivierung von Menschen grundsätzlicher kritisiert. Und ich fand es sehr interessant, zu schauen, wo überschneidet sich das, wo sind eigentlich die Diskussionspunkte, weil das etwas ist, was wir heute in den feministischen Debatten ganz stark haben, dass eben ein gleichheitsorientiertes Denken gegen so ein postkoloniales Kritik steht. Und ich schon denke, es würde sich lohnen, auch zu gucken, wo sind Gemeinsamkeiten, aber wo sind auch Lücken, weil interessanterweise beide Theoretikerinnen sich ganz wenig mit den Chancen und Grenzen des Antidiskriminierungsrechts auseinandergesetzt haben und beide auch ganz wenig auf Ansätze zurückgreifen, die in den 80er Jahren ein bisschen verschüttet worden sind, könnte man sagen. Also auch damals gab es schon Ansätze, gesagt haben, dass Beziehungen zwischen Menschen können wir nicht nur rechtlich gestalten, sondern müssen die irgendwie auch anders sehen als nur formal und durch Recht gestaltet. Und diese beiden Punkte fand ich interessant. Ne? Also was fehlt in beiden Ansätzen und was ist da eigentlich verschüttet worden? Könnten wir nicht auch doch nochmal stärker auf das zurückgreifen, was auch in den 80er und 90er Jahren schon diskutiert wurde und heute kaum noch auf der Tagesordnung steht?
Ja, da würde ich vielleicht direkt einmal nachfassen wollen und fragen, was das ist. Also was da in den 80ern und 90ern schon da war und jetzt verschütt gegangen ist. Vielleicht können Sie das noch ein bisschen präzisieren.
Also in den 80ern und 90ern gab es so einen ganz starken Gegensatz, dass man gesagt hat, entweder es geht um Gleichheit von Männern und Frauen oder es geht um Differenz. Diejenigen, die gesagt haben, es geht um Gleichheit und Gleichbehandlung, die haben eben ganz stark darauf gepocht, dass sie sagten, es gibt keine die biologischen Unterschiede, die es gibt in Bezug auf Geschlecht, die sollten keine Auswirkungen haben für Politik und Recht. Und die Leute, die gesagt haben und die Frauen, die gesagt haben, Differenzen, die mit dem Geschlecht zu tun haben, sind wichtig. Das ist häufig so verstanden worden, als sollte dort gesagt werden, Frauen und Männer sind eben so unterschiedlich, dass man sie nicht gleich behandeln kann. Aber es gab da eben doch Debatten auch darüber, die nicht so essentialistisch gedacht waren, wie das zum Teil diskutiert wurde, sondern gab in Italien die Mailänder Frauenbuchladen, die haben so ein Buch gemacht darüber, wie eben die Beziehungen von Menschen gedacht werden könnten, wenn sie eben nicht nur formal und rechtlich gestaltet gedacht werden. Und die haben das nicht als eine biologische Unterschiede zwischen den Geschlechtern gesehen, sondern eher etwas, was man lernen müsste, um bessere Beziehungen zwischen Menschen zu gestalten. Und das Stichwort von denen war Affidamento, dass man sich gegenseitig anvertraut. So ungefähr lässt sich der Begriff übersetzen. Und in gewisser Weise knüpft Ratna Kapoor daran an, setzt es fort, aber greift es auch nicht wirklich auf, diese Debatten. Das ist doch schade, finde ich.
Okay, also dieses sich anvertrauen, das finde ich ganz interessant. Was haben die
Na, es gibt
darunter
heutzutage
verstanden?
einen ganz wichtigen rechtstheoretischen Ansatz, der sagt, das Recht muss als Gestaltung von Beziehungen angesehen werden. Und der Relational Law ist mehr im angloamerikanischen Raum diskutiert. Und diese Doppelrezension Ute Gerhard und Ratna Kapoor ist in einem Heft der kritischen Justiz erschienen, in dem es immer um Beziehungen geht. Und um Beziehungen geht es eben auch mit dem Affidamento, ne? Wie man sich gegenseitig unterstützt und das Recht so gestaltet, dass es Menschen in einen echten Kontakt miteinander bringt und nicht gegeneinander setzt, vor allem. Das ist, ja, es ist sehr theoretische Überlegungen. Ratna Kapoor sagt ja auch, man kann das mit Recht überhaupt nicht machen, sondern das geht eigentlich nur durch sowas wie was man in Religion findet. Aber damals ist schon auch darüber gesprochen worden und heute auch wieder eben mit diesem Recht und Beziehungen, dass man fragt, wie fördert eigentlich das Recht gute Beziehungen zwischen Menschen und wie verhindert das Recht, dass Menschen sich gegenseitig ja, wertschätzen, als fundamental gleiche anerkennen können? Und das sind interessante Fragen.
Ja, ich wollte noch einmal zurückkommen auf den Punkt der Gleichheit und der Differenz. Sie haben da die Debatten jetzt selbst schon ein bisschen so periodisiert und so auf die 80er, 90er datiert. Und da wollte ich noch einmal weiter nachfragen, und zwar nach den Wandlungen, die so die feministischen Rechtstheorien im Laufe der Zeit durchgemacht haben. Da kommen ja irgendwann auch poststrukturalistische Ansätze, Queer Theory und dergleichen dazu, und die ja mit ganz anderem Zugriff auf die Kategorie des Geschlechts operieren. Vielleicht könnten Sie das noch ein bisschen auffächern.
Also erstmal ist natürlich der Poststrukturalismus sehr wichtig als grundlegendes Verständnis dessen, wie was überhaupt Geschlecht ist. Nämlich, dass Geschlecht etwas ist, was wir ständig durch eigenes Handeln herstellen, was also nicht in uns liegt, sondern was auch in gesellschaftlichen Beziehungen und in persönlichen Beziehungen immer wieder hergestellt wird. Also Judith Butler steht ganz stark für diese Übersetzung poststrukturalistischer Theorien in feministische Theorien. Und eine Konsequenz dessen daraus ist eben auch, dass jede Person Geschlecht anders darstellt oder performt. Und in der Konsequenz auch, dass eben nicht nur Mann-Frau Formen sind, in denen Geschlecht performt wird, sondern dass es ja, Formen gibt, die weder Mann noch Frau sind, dass es Formen gibt, in denen das Geschlecht gewechselt werden kann, Mann-Frau. Und es ist viel stärker in der Debatte ist, aber dass auch in der Queer-Theorie das als eine ganz wesentliche Strategie verstanden werden kann, die sich gegen Geschlechterungleichheiten, Geschlechterdifferenzen richtet, nämlich eine, die das Performen und das Darstellen von Geschlecht ganz explizit als Strategie formuliert. Und das ist wichtig und interessant, das ist vor allem wichtig und interessant, weil das Recht ja doch an vielen Stellen auf Geschlecht direkt Bezug nimmt und man sich dann immer fragen kann, was ist denn damit eigentlich gemeint? Und wenn man anerkennt, richtigerweise, dass Geschlecht was ist, was von jeder Person immer wieder neu auch hergestellt werden kann, dann ist das natürlich problematisch, das Geschlecht als etwas Fixes und Vordefiniertes zu sehen.
Das ist interessant, also, weil dann stellt sich ja die Frage, wie das im Recht bearbeitet wird, also die Kategorie Geschlecht, der Geschlechterunterschied. Ein Beispiel ist dann ja, oder naheliegendes Beispiel dafür ist ja das Antidiskriminierungsrecht, zu dem Sie ja auch geforscht haben und zu dem ja auch Beiträge in dem Buch sind. Und also wie wird im Recht mit diesen
Also
Unterschieden
eigentlich
und
finde ich
Entwicklungen
das
umgegangen?
Antidiskriminierungsrecht so der wichtigste Bereich für feministisches Rechtsdenken, weil es eben ermöglicht, Geschlecht und alle Fragen, die damit verbunden sind, in rechtlicher Form zu thematisieren. Und deshalb ist auch das Antidiskriminierungsrecht so wichtig für diese Frage, was verstehen wir überhaupt über Geschlecht und wie thematisieren wir im Recht die Tatsache, dass Recht eben etwas ja, Flüssiges, etwas Bewegliches ist für jede Person, aber auch für das Geschlecht. Und im Antidiskriminierungsrecht geht es eben darum, rechtlich zu formulieren, was, wie wir Ungleichbehandlungen verstehen und wie gegen Ungleichbehandlungen vorgegangen wird. Und es gibt eine große Debatte im Antidiskriminierungsrecht darüber, sollte man überhaupt den Begriff, das Wort Geschlecht verwenden? Also sollte man sagen, wir verbieten die Diskriminierung wegen des Geschlechts, weil damit ja die Gefahr verbunden ist, dass man versucht, zu sagen, ja, Diskriminierung hat die jetzt stattgefunden, weil eine Person eine Frau ist. Und man muss, da besteht die Gefahr, das eben unveränderbar zu definieren. Und genau darum geht es im Antidiskriminierungsrecht auch heute, zu schauen, wie thematisieren wir Ungleichheiten mithilfe des Rechts, ohne dabei gleichzeitig das fortzuschreiben als unabänderliche Differenz. Das ist die Diskussion, nennt sie auch postkategorial, also die Frage, brauchen wir diese Kategorien überhaupt im Recht? Die ist zum Teil ein bisschen, wie soll man sagen, findet sehr rechtstechnisch statt, weil die meisten, die sich damit beschäftigen, der Meinung sind, wir müssen schon gesellschaftliche Ungleichheiten benennen im Recht. Genau dafür ist das Antidiskriminierungsrecht ja da. Und wenn wir es nicht mehr benennen können, können wir es auch nicht bekämpfen. Und für diese Benennung brauchen wir den Begriff des Geschlechts an irgendeiner Stelle. Und die Frage ist eher, wo der dann auftaucht, genau im Gesetz. Also viele, die sagen, es muss ein bisschen postkategorialer gedacht werden, die sagen, wir müssen es halt anders formulieren. Wir formulieren eher, dass geschlechterdiskriminierendes Verhalten verboten ist und weniger die Kategorie selbst. Eine Diskussion, die es auch in Bezug auf den Begriff ethnische Herkunft gibt oder Rasse, da ganz in ganz besonderer Weise, dass man stärker versucht zu formulieren, was ist eigentlich rassistisches Verhalten und nicht schaut, wer genau davon betroffen ist und ob die Person irgendeiner Kategorie zugehört oder nicht.
Vielleicht können wir darauf noch ein bisschen anhand eines Beispiels eingehen. Im Buch haben Sie den Sachverhalt an mehreren Beispielen, also Schwangerschaft, sexuelle Orientierung, Transsexualität aufgearbeitet. Könnten Sie auf eines der Beispiele noch weiter eingehen, sodass man sehen kann, wie die geschilderten
Also ich
Probleme
finde Schwangerschaft
im
ein ganz interessantes
werden.
Beispiel, weil es im Arbeitsrecht so eine alte Debatte ist und weil es auch mit spezifisch auf biologische Sachverhalte bezogenen Tatsachen zu tun hat. Die Schwangerschaft ist ja zunächst mal etwas, was biologisch die Frau kennzeichnet und für Personen, die schwanger sind oder gerade ein Kind geboren haben, Wöchnerinnen heißen die zum Teil in manchen Gesetzen noch, gibt es eben auch spezielle Schutzregelungen. Und dann fragt man sich immer so, und für wen gelten jetzt eigentlich diese speziellen Schutzregelungen? Und die Rechtsprechung verhält sich da gar nicht so klar, weil zum Teil sagt sie ja, für die Personen, die tatsächlich ein Kind ausgetragen haben und deshalb biologisch schwanger waren, das ist eine Gruppe, aber zum Teil sagt sie auch, naja, wir brauchen auch diesen Schutz, weil am Ende einer Schwangerschaft ein Kind in die Familie integriert werden muss. Und das sind dann Fragen, die haben eigentlich gar nichts mehr mit diesen biologischen Sachverhalten zu tun. Also wir finden gerade im Schwangerschaftsschutz, im Mutterschutzrecht, finden wir ganz viele Formulierungen, die eigentlich nichts mit der Biologie im engeren Sinn zu tun haben, sondern tatsächlich mit Geschlechterperformances. Und völlig zu Recht gibt es jetzt EU-Recht dazu und möglicherweise hoffentlich bald eine Umsetzung in Deutschland dazu, dass auch Väter kurz nach der Geburt eines Kindes die Möglichkeit haben müssen, ja, zu Hause zu bleiben, um mit dem Kind die Ankunft in der Familie zu organisieren. Oder zum Beispiel die Frage, was ist der Mutterschutz im Fall von einer Adoption? Was ist der Mutterschutz im Fall von In-vitro-Fertilisation? Das sind alles sehr interessante Fragen, weil sie sehr grundsätzlich thematisieren, was genau am Mutterschutz ist eigentlich wirklich Biologie und was ist nur ja, traditionelles Geschlechterverständnis.
Damit stoßen wir auch in das engere Feld vor, das im Titel Ihres Buchs anklingt, also das andere des Arbeitsrechts. Vielleicht könnten Sie einmal den Titel des Buches
also ein bisschen. Also im Blick auf Geschlecht und Arbeitsrecht heißt ja immer, dass man schaut, was bedeutet das eben in der Realität. Und wenn man da genauer hinschaut, stellt man fest, es in vielen Stellen im Arbeitsrecht ist es halt so gedacht, dass es eine Person in einer Beziehung gibt, in zweier Beziehung gibt, eine Person, die ist für die Erwerbsarbeit zuständig, traditionell der Mann, und die andere Person, die ist dafür zuständig, die Kinder in der Familie aufzuziehen. Das ist typischerweise die Frau und das ist auch gesellschaftlich oft noch die Frau und das hat zum Ergebnis, dass Frauen zum Beispiel im Alter, ja, in ganz hohen Zahlen Altersarmut erleiden, in einer Weise, wie es eben Männer, die auf Erwerbsarbeit konzentriert sind, das nicht erleiden. Und das andere des Arbeitsrechts ist deshalb genau diese Fürsorge, die Arbeit für andere, das, was nach traditionellem Verständnis in einer Zweierbeziehung, in der Familie stattfindet, was aber nach modernem Verständnis eigentlich in allen menschlichen Beziehungen stattfinden kann, was aber eben nicht mitgedacht ist in einem traditionellen Arbeitsrecht. Und dieses andere zum Gegenstand des Arbeitsrechts zu machen, das ist, finde ich, eine zentrale Aufgabe von feministischem Rechtsdenken. Es gibt ja mittlerweile einiges an Rechten, es gibt Rechte auf Teilzeitarbeit, es gibt Elternrechte etc. Das ist aber oft so gedacht als Ausnahmerechte. Ne? Also man sieht da sehr deutlich, dass das etwas anderes ist, was die Person, die sich private Fürsorgearbeit mit der Erwerbsarbeit vereinbaren will, dass sie dann als, ja, als eher eine Ausnahme im Arbeitsrecht und in der Erwerbsarbeit angesehen wird.
Auch da vielleicht nochmal die Frage nach einem Beispiel für solche geschlechterpolitischen Leitbilder im Arbeitsrecht. Also inwiefern gibt es da heute noch oder bis in jüngste Vergangenheit Defizite im Hinblick auf den Gleichheitsanspruch des Rechts?
Ja, Arbeitszeiten ist ein großes Thema. Arbeitszeiten sind halt so gestaltet, dass sie davon ausgehen, man ist vollständig für das Arbeitsverhältnis da. Eine 40-Stunden-Woche idealerweise oder 9-to-5 oder bestimmte Flexibilitäten auch, die Arbeitgeber verlangen, abends noch zu arbeiten oder Überstunden zu machen. Das ist alles, wird als relativ selbstverständlich angesehen. Und es wird nicht mitgedacht, dass eine Person vielleicht ja Beziehungen pflegt, Fürsorgearbeit macht, ne? Also als insofern auch Beziehungen und Recht sind da ein großes Thema, dass man schauen muss im Arbeitszeitrecht, wie ermöglicht man das? Und aktuell ist es so, wenn eine Person dann sagen will, ah, ich will vielleicht mit Teilzeit arbeiten oder ich brauche eine andere Schicht, damit ich das, was ich mir an gesellschaftlicher Beziehungsarbeit vorgenommen habe, machen kann, dann sind es individuelle Rechte, und die werden dann als Ausnahmen behandelt, werden zum Teil abgewehrt, weil es von vornherein nicht mitgedacht ist. Es gibt nicht eine Arbeitszeit, eine Vorstellung, die von vornherein so ist, dass jede Person die Stunden nehmen kann, die sie braucht und möchte. Das ist natürlich je nach Arbeitsverhältnis unterschiedlich gut zu organisieren, so eine hohe, ich sag mal, arbeitnehmerorientierte Flexibilität. Aber es ist jedenfalls es wäre in der Praxis besser zu organisieren, wenn man anderes Verständnis hätte von der Bedeutung von Beziehungsarbeit, Fürsorgearbeit, ja, Sorge umeinander, von Care-Arbeit.
Vielleicht kann ich einmal an dieser Stelle eine historische Bewertung erfragen, wie Sie so die Entwicklung einschätzen, die das Arbeitsrecht in dieser Hinsicht genommen hat, und wie das vor dem Hintergrund A der Geschlechterverhältnisse sich darstellt und B vor dem Hintergrund moderner, flexibilisierter Arbeitsverhältnisse. Da hat sich ja auch einiges verändert, was positive Entwicklungen eventuell aber auch hintertrieben hat.
Ja, genau, gesellschaftlich tut sich halt ganz viel. In den 50er, 60er Jahren war noch vorherrschend das, was man das Alleinernährermodell nannte. Das hat sich schon gewandelt, jedenfalls in Westdeutschland, in den 70er, 80er, 90er Jahren zu so einer Art Zuverdienermodell. Das ist auch kein Modell, was wirklich die Fürsorgearbeit aller Menschen als relevant ansieht. Ein Zuverdienermodell heißt ja im Prinzip, die Person, die sich um Kinder, Familie, Fürsorge kümmert, die verdient zu, die hat irgendwie, macht ein bisschen Teilzeitarbeit, steigt aus dem Arbeitsverhältnis, sobald Kinder da sind, steigt irgendwann später wieder mit Teilzeit ein. Das ist so ein Modell, was sich dann in Westdeutschland durchgesetzt hat irgendwann. In ostdeutschen Ländern war das immer eigentlich anders. Da gab es immer schon ganz stark so ein Zweiverdienermodell, was auch in der Arbeit nicht so viel Rücksicht genommen hat auf die Fürsorgearbeit der Arbeitenden, was es aber durch öffentliche Einrichtungen unterstützt und möglich gemacht hat, so zumindest eine Gleichheit in dem Zweiverdienermodell. Aber ja, also es zeigt sich einfach an ganz vielen verschiedenen Stellen, dieses Zuverdienervorstellung. Also man sieht es auch daran, dass sobald eine Frau schwanger wird, gesagt wird, ja, und jetzt muss sie raus aus dem Arbeitsverhältnis so schnell wie möglich. Und ganz wenig geschaut wird, wie kann man während der Schwangerschaft, aber auch relativ bald nach Geburt eines Kindes Erwerbsarbeit noch ermöglichen und aufrechterhalten. Das ja, sind fast immer noch komischerweise Tabuthemen, obwohl wir ja glauben, schon relativ weit zu sein in Gleichbehandlungsvorstellungen.
Ja, da überkreuzt sich ja auch vieles. Also insofern, als sich das ja, sogenannte Alleinernährermodell überlebt hat, zumindest in dem Sinne, dass vielfach ein Einkommen nicht mehr reicht, um zum Beispiel eine Familie zu ernähren.
Ja, also in vielen Arbeiterinnenhaushalten war es immer erforderlich, dass beide in gleicher Weise erwerbstätig sind, ne? Also auch in vielen von den migrantischen Arbeiterinnen, die in den 60er, 70er Jahre gekommen sind, die haben häufig in zwei Verdienerfamilien gearbeitet und können ja heute noch davon berichten, was das bedeutet für die Beziehungen zu den Kindern, für die Beziehungen untereinander, für die körperliche Belastung. Also auch da ist es überhaupt nicht mitgedacht gewesen, dass die Beziehung und die Care-Arbeit füreinander.
Ja, speziell das Arbeitsrecht bezieht sich ja auch auf kollektives Handeln und solidarisches Handeln der Arbeitnehmer, um kollektiv ja bessere Arbeitsbedingungen, bessere Löhne zu erkämpfen. Und vor dem Hintergrund wollte ich dann noch fragen, welche Perspektiven Sie aktuell für kollektives Handeln in Bezug auf das Arbeitsrecht sehen, also auf das Arbeitsrecht, aber auch auf das andere des Arbeitsrechts und ja, wie das zu denken wäre. Also Stichwort wäre hier wohl Intersektionalität und Ähnliches.
Also Arbeitszeit ist da wieder ein großes Thema. Da kann man sagen, da gibt es die Art und Weise, wie Arbeitszeit thematisiert wird, ist häufig nicht so, dass sie Care-Arbeit mitdenkt, aber das wäre etwas, was auch gerade im Kollektiven mitzudenken ist, also bei Tarifverhandlungen, Tarifverträgen, in Gewerkschaften mitzudenken wäre. Auf der anderen Seite, was auch im kollektiven Handeln eben immer ein Problem ist, ist die Tatsache, dass Gewerkschaften Männerorganisationen sind, ganz vielen Punkten, und eben auch ganz sehr weise Organisationen sind. Und immer noch große Schwierigkeiten damit haben, migrantische ArbeitnehmerInnen, die vielleicht noch nicht so lang in Deutschland sind und die sehr prekäre Arbeitsverhältnisse haben, haben große Schwierigkeiten, die zu organisieren, mit denen zu arbeiten und über gute Lösungen in dem Bereich nachzudenken. Eine wichtige Personengruppe, über die ich ja auch geschrieben habe, das sind die Live-In-Arbeiterinnen. Das sind in Deutschland vor allem polnische Frauen, so zwischen 45 und 60, die nach Deutschland kommen, um dann in deutschen Familien zu leben und dort Care-Arbeit zu übernehmen. Und die finden ganz im Schatten des Arbeitsrechtsstaats. Darüber wird kaum geredet, was das auch an Verstößen gegen Arbeitszeitvorschriften mit sich bringt. Wie die angesprochen werden können, wie die mobilisiert werden können, auch gegen diese Arbeitsverhältnisse, das ist ein ganz wichtiges Thema, denke ich.
Auf gewisse Weise daran anschließend, also was wäre die Aufgabe der Rechtswissenschaft, wie müsste die sich aufstellen, wie müsste die vorgehen, um solche Prozesse einerseits analysieren und aber andererseits darin auch einwirken zu können?
Also man könnte insgesamt vielleicht sagen, es sind so drei Bereiche. Also ich finde ja immer noch das Antidiskriminierungsrecht enorm wichtig, immer zu schauen, welche Ungleichheiten kann man denn rechtlich überhaupt fassen und wie kann man sie fassen. Das Zweite ist, was ich auf jeden Fall immer brauche, ist einen sehr genauen Blick auf gesellschaftliche Verhältnisse und gesellschaftliche Realitäten, was auch als Rechtswirklichkeit bezeichnet wird. Deshalb das Interdisziplinäre dafür auch wichtig. Ne? Wie wird über Dinge gesprochen? Also auch diskursanalytisch, aber auch was empirische Daten angeht. Also das Interdisziplinäre ist, finde ich, ein enorm wichtiger Punkt. Und das Dritte ist vielleicht das, was jetzt in dem Buch auch in ein paar Texten angesprochen wird, diese Art und Weise, wie das Recht sich als neutral und objektiv versteht, dass man das auch methodisch hinterfragen muss. Und das ist etwas, wo wir, glaube ich, überhaupt erst am Anfang stehen. Letztlich ist das Recht ja nicht einfach nur eine Wissenschaft, die über Dinge nachdenkt, sondern das Recht ist ja, das besteht aus Gerichten, da werden Entscheidungen getroffen, da wird eingegriffen in das Leben von Menschen. Und wie ich das tue, indem gleichzeitig die eigene Positionalität reflektiert wird, in der gleichzeitig die Art und Weise reflektiert wird, wie man da in Beziehungen von Menschen eingreift. Dafür gibt es eigentlich noch kaum Methoden. Und ich finde eben diese Relational Theory of the Law oder diese Herangehensweise an das Recht, die immer fragt, welche Art von Beziehungen fördern wir hier eigentlich? Das fände ich einen sehr produktiven Zugang und eine sehr produktive Frage für alle juristische Tätigkeit. Und da stehen wir noch sehr am Anfang bisher.
Das finde ich interessant. Also was sind da die spannenden Gegensätze aktuell, um diese Beziehungen für alle Beteiligten förderlich gestalten zu können?
In dem Buch ist ja ein Artikel, den ich geschrieben habe über Objektivität, der darstellt, wie Objektivität eigentlich von Richterinnen und Richtern hergestellt wird oder konstruiert wird. Und der ist sehr stark in verschiedene Richtungen aufgegriffen worden, aber eher eben als so ein kritischer Ansatz, eine Kritik an dem Objektivitätsverständnis des Rechts. Es gibt eigentlich, glaube ich, ich wüsste jetzt nicht ganz wenig Ansätze dazu, die sagen, ja, wie soll eine Richterin es denn dann machen? Ne? Also soll sie ihre eigene Positionalität reflektieren, ihre intersektionale Positioniertheit als, ja, vielleicht Frau mit einem bestimmten Migrationsgeschichte oder auch nicht? Welche Auswirkungen soll das dann haben und kann das haben auf eine Entscheidung, die ja doch im Namen des Staats getroffen wird? Wie kann man sowas überhaupt lernen? Also die juristische Ausbildung ist auch ein ganz wichtiges Thema. Also ich denke eben diese Herangehensweise immer zu fragen, welche Art von Beziehungen werden mit einer bestimmten Entscheidung gefördert, ist eine interessante Fragestellung für jede richterliche Tätigkeit. Im Jurastudium ein bisschen mehr an gesellschaftlichem Debatten und Wissen über gesellschaftliche Konflikte und Beziehungen einfließen zu lassen, wäre sicher auch wichtig. Das wird zurzeit auch an verschiedenen Stellen diskutiert.
Ja, das Buch enthält auch ein kleines, ich würde sagen, Plädoyer für die Rechtssoziologie in der Rechtswissenschaft. Ist das auch in diesem Kontext zu sehen, beziehungsweise was ist der Stellenwert der Rechtssoziologie Ihrer Ansicht nach?
Ja, es lohnt sich ein bisschen mehr, rechtssoziologisch über Dinge nachzudenken, weil rechtssoziologisch denken bedeutet ja auch nochmal zu fragen, welche Rolle spielt das Recht eigentlich in der Gesellschaft? Also nicht nur einfach zu schauen, was ist die Gesellschaft und welche Debatten haben wir hier und welche Zahlen haben wir hier, sondern immer zu fragen, wie kann das Recht überhaupt auf Gesellschaft einwirken oder welche Bedeutung haben Diskurse und Gespräche, die im Recht stattfinden, wie prägen die das, was Gesellschaft gesellschaftlich stattfindet und in der Rechtssoziologie wird sowas eben ein bisschen systematischer und theoretischer auch reflektiert. Und insofern wäre das wichtig, um mehr Realität, mehr Gesellschaft ins Studium zu bringen und in das Nachdenken über Recht zu bringen.
Ja, das würde ich jetzt einfach mal als ein schönes Schlusswort nehmen. Wenn Sie also nicht noch etwas zu ergänzen hätten, würde ich ansonsten abschließend noch die Frage stellen, was also Ihre Pläne in der Forschung sind, wie es weitergehen wird.
Ja, ich habe in dem Buch ja eine ganze Reihe von Aufsätzen zusammengefasst, weil ich den Eindruck hatte, es gibt schon ein Interesse an feministischem Rechtsdenken, aber es gibt einiges an feministischem Rechtsdenken, wo nicht Feminismus drüber steht. Und einige von diesen Aufsätzen, glaube ich, liest man in dem Kontext nochmal ein bisschen neu und anders. Und mir selbst hat es eine Vorstellung davon gegeben, von so einem Gesamtkonzept, Care und Recht, Sorge und Recht oder Beziehungen und Recht. Und dazu werde ich im nächsten Jahr auch an einer Monographie arbeiten.
Ja, dann wünsche ich für diese Arbeit alles Gute und bedanke mich für das Gespräch. Frau Professor Kocher, vielen Dank.
Ja, vielen Dank.